Nun hat man endlich den vermutlichen Übeltäter bei NSU 2.0 und er steht auch vor Gericht. Ihr beobachtet das. Kannst du ein bisschen erklären, was Sache ist?
Genau, das erste Mal vom NSU 2.0 haben wir Ende 2018 gehört. Da ist nämlich öffentlich geworden, dass Seda Bascha Yildiz, sie ist Nebenklagevertreterin im NSU-Prozess gewesen, dass sie bedroht wird und dass ihre Familie auch bedroht wird. Und zwar mit persönlichen Daten und unterschrieben waren diese Drohungen mit NSU 2.0. Wir erinnern uns, wenn wir vom ersten Datum dieser Bedrohung ausgehen, August 2018, das war ja nur 2 Monate nach Ende des NSU-Prozesses und da fing diese Bedrohung an. Und kurz darauf wurde dann auch veröffentlicht in den Medien, dass ja die Daten von Seda Bascha Yildiz, die sind gesperrt gewesen und sind auch immer noch gesperrt, dass die im ersten Polizeirevier in Frankfurt abgerufen wurden und dass sich dann dort auch rechte Chatgruppen gefunden haben und dass es auch Durchsuchungen gab und so weiter, dass aber ja niemand nachgewiesen werden konnte, wer nun diese Schreiben versendet hat. Also es gab ein erstes, in dem wurde die Tochter von Seda Bascha Yildiz bedroht und dem folgten eben ganz viele weitere. Und dann stellte sich heraus, dass es noch an weitere prominente Personen solche Drohschreiben mit NSU 2.0 gegeben hat. Genau, wir und viele andere, vor allem die Betroffenen, haben eben gefordert, das aufzuklären, auch wenn gegen PolizistInnen ermittelt werden muss und dass das wirklich lückenlos aufgeklärt werden muss. Was stattdessen passiert ist, ist, dass im letzten Jahr Alexander M. aus Berlin festgenommen wurde, kein Polizist, der nun verantwortlich gemacht wird für diese Drohschreiben. Und da kam dann direkt nach dieser Festnahme sofort die Verlautbarung des hessischen Innenministers, ja, damit ist ja die Polizei sozusagen raus aus der Sache. Die Polizei habe damit nichts zu tun, die seien nun sozusagen als unschuldig anzusehen. Und die Version, die dann eben ja kolportiert wird, die ist, dass Alexander M. angeblich in den Polizeirevieren angerufen habe, um als vermeintlicher Kollege diese Daten abzufragen. Nun ist es aber so, dass genau vor dem ersten Drohfax, wie sich kurz vor dem Prozess jetzt nochmal oder öffentlich wurde, kurz vor dem ersten Drohfax an Seda Bascha Yildiz, wurden ihre Daten 17 Mal in unterschiedlichen Datenbanken abgerufen. Also diese Version, dass sich die Daten erschlichen wurden. Dafür gibt es einfach überhaupt keine Belege. Das ist aber die offizielle Version sozusagen der Staatsanwaltschaft und des Innenministers, um ziemlich offensichtlich einfach die Polizei da in Schutz zu nehmen. Und jetzt seit letzter Woche läuft in Frankfurt der Prozess gegen Alexander M. und eben nicht gegen PolizeibeamtInnen. Genau, da muss eben die Betroffenen fordern, aber dass das weiterhin, dass es vollständig aufgeklärt wird und dass eben auch die Rolle der Polizei da in den Blick genommen wird.
Wenn ich mich recht erinnere, ich habe das jetzt auch nur aus Pressemitteilung, war es ja auch so, dass es da eine Polizistin kurz vorher abgefragt hatte, von den anderen weiß ich jetzt, den 16 anderen abfragen, dass es da kein dienstlicher Grund gefunden wurde für die Abfrage. Wird dem irgendwie nachgegangen von der Staatsanwaltschaft?
Also das mag sein, dass sie dem weiter nachgehen. Sie behaupten das sicherlich, aber dafür gibt es eben, erstmal eher nur diese Antwort, okay, die Polizei hat mit den Drohscheiben nichts zu tun. Das ist aber unglaubwürdig. Genau, was wir wissen, sind solche Bruchstücke. Es gibt eine Beamtin, die eingeloggt war. Ob die Beamtin am Rechner war, als die Daten abgefragt wurden, ist unklar. Sie selber sagt, wir haben das halt einfach offen gelassen sozusagen. Jeder konnte da abfragen. Es gibt eben das Wissen um die rechten Chatgruppen im ersten Polizeirevier. Es gibt das Wissen, dass Daten von durch den NSU 2.0 Bedrohten nicht nur in Frankfurt abgerufen wurden, sondern auch bundesweit in verschiedenen Polizeidienststellen. Also das heißt, wir kennen wir wissen über die Verantwortung der Polizei oder von PolizeibeamtInnen so Bruchstücke, aber eben keine persönlich Verantwortlichen, keine einzelnen Beamten, Beamtinnen, weil wohl auch die Befragung der Polizisten und Polizistinnen ja sehr, es wird als Kaffeegespräch praktisch beschrieben. Da wurde nicht mit Nachdruck ermittelt und das muss eben weiterhin getan werden, damit der Fall aufgeklärt wird, damit sowas in Zukunft verhindert wird. Vor allen Dingen. Das ist ja das Wichtige und das wird mit einer Verurteilung von Alexander M. da in Frankfurt nicht getan sein, auch wenn es sich natürlich der hessische Innenminister und die Staatsanwaltschaft und natürlich die Polizei ganz offensichtlich anders wünschen.
Nun verteidigt sich ja da offenbar auch der Angeklagte wohl recht geschickt, was ich so gehört habe, damit er sagt, ja, er kann der Täter ja gar nicht sein, weil da er ja keine Hilfe von der Polizei hatte, das hätte ja gar nicht geklappt, sich all diese Daten zu besorgen. Das heißt, der Staatsanwaltschaft fällt die Sache auf die eigene Theorie auf die Füße. Siehst du das auch
ja,
so?
Das kennen wir natürlich aus anderen Verfahren. Ja, also die Ermittlungen in Sachen rechter Terror, die sind ja sehr häufig sehr, sehr lückenhaft. Die spitzen sich auf vermeintliche Einzeltäter und Einzeltäterinnen zu. Und das können Angeklagte immer auch ausnutzen, diese Lücken. Weil man kann sich eben nicht auf die Aussagen von Neonazis, von rechten Angeklagten verlassen. Man muss dem eigene Ermittlungen entgegensetzen von Behördenseite und das wird eben nicht gemacht. Und das versucht sich jetzt der Angeklagte in Frankfurt eben auch zunutze zu machen. Es ist die Frage, inwiefern ihm das gelingt. Also er versucht sich entsprechend zu verteidigen, aber die Nebenklage, die ja auch in Frankfurt sehr aktiv ist, in dem Fall die Nebenklagevertreterin Antonia von der Behrens, die auch Nebenklage im NSU-Prozess vertreten hat, die hat auch schon darauf aufmerksam gemacht und ihm entgegengehalten, die Einlassung des Angeklagten, die sind eben genauso widersprüchlich, was er dort sagt. Das kann an vielen Stellen einfach nicht stimmen. Und sie hat auch sehr deutlich darauf verwiesen, wie misogyn sich der Angeklagte dort im Prozess auch schon verhält. Also das wird wohl nicht aufgehen. Also das heißt, man braucht hier wirklich beides. Man braucht lückenlose Ermittlungen zur Verantwortung von Alexander M. und man braucht aber eben auch lückenlose Ermittlungen zur Verantwortung der Polizei. Also es kann nicht sein, dass man eben diesen Einzeltäter hier vorschiebt, um die Verantwortung der Polizei eben auszublenden, um die Polizei da eben rauszunehmen. Weil, wie gesagt, es gibt keine Belege für diese Theorie, er habe sich die Daten dort am Telefon erschlichen.
Ja, da muss ich kurz einwerfen, bedrohe nie eine Anwältin, denn die kennt gute Kollegen, die sie dann als Nebenklägerin vertreten können. Aber wollen wir nochmal auf einen weiteren Komplex eingehen, wo auch irgendwie nicht so richtig ermittelt wird oder eigentlich alle Schuldigen, Unschuldige, zufällig Schuldige irgendwie sind, dieser Nord Stream, Nordkreuz. Da gibt es jetzt ein Verfahren gegen drei Polizeibeamte in Dresden, aber sonst hat sich nicht sehr viel getan. Kannst du das mal kurz so einführen?
Ja, natürlich. Also in den Jahren 2000 oder ab 2017 gab es Ermittlungen und auch Durchsuchungen, bei denen sich herausstellt, dass es bundesweit Netzwerke von Soldaten, Soldatinnen, Polizisten, Polizistinnen gibt, die sich in Chatgruppen auf einen sogenannten Tag X vorbereiten. Was dieser Tag X ist, das ist manchmal ein bisschen schwammig, aber letztlich ging es um eine Fantasie, beispielsweise eine Naturkatastrophe bricht das System zusammen oder die Struktur der Gesellschaft und das macht man sich dann zunutze, um mit einer Struktur, mit der man sich vorher aufgebaut hat, mit den Uniformen, die man hat, mit Safe Houses, die man vorher sich gesichert hat, macht man sich das zunutze, um politische Gegner und Gegnerinnen, die man vorher auf Listen gesammelt hat, abzuholen und an so einem Tag X zu ermorden und dann vielleicht auch letztlich die ganze Gesellschaft so zum Kippen zu bringen, dass man am Ende ein anderes gesellschaftliches System hat, ein möglicherweise faschistisches gesellschaftliches System. Also das ist sozusagen die Fantasie von einem Tag X. Und in diesen Gruppen hat man sich eben schon zusammengetan und hat darüber mal mehr, mal weniger konkret gesprochen. Und natürlich bleibt auch immer die Frage, ist der Tag X vielleicht etwas, was man selber herbeiführen möchte durch Terroranschläge? So, in diesem Zusammenhang muss man natürlich auch über Franco Albrecht sprechen. Der Soldat, der momentan in Frankfurt wegen der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Straftat angeklagt ist. Jedenfalls gab es diese Chatgruppen in allen Himmelsrichtungen Deutschlands sozusagen, jeweils dann eben nach der Himmelsrichtung benannt. Und Nordkreuz siedelt sich dann eben entsprechend in Mecklenburg-Vorpommern an. Dort haben dann auch Durchsuchungen stattgefunden und dort gab es dann eben drei Mitglieder dieser Nordkreuz-Gruppe, die schon Waffen gesammelt hatten, die schon Todeslisten, Feindeslisten angefertigt hatten, wo also schon ganz viel offensichtlich vorbereitet war. Drei, das ist ja sozusagen die Zahl, die man braucht, um eine terroristische Vereinigung anzuklagen. Mhm. So, das hat man aber nicht gemacht. Also klar, die Bundesanwaltschaft hat da ermittelt, hat das aber auseinandergezogen, hat sich entschieden, okay, Marco G. als dortiger Administrator der Chatgruppen, der wird nicht von der Bundesanwaltschaft angeklagt, sondern der soll nur wegen waffenrechtlichen Delikten vorm Landgericht stehen. So, damit war die terroristische Vereinigung raus. Dann gab es eben, dann Marco G. ist dann verurteilt worden zu einer Bewährungsstrafe und der große rechte Hintergrund konnte dort und terroristische Hintergrund konnte dort qua Instanz sozusagen gar nicht vor diesem Landgericht verhandelt werden. Und dann gab es eben noch die beiden Verfahren gegen die anderen beiden Beteiligten wegen Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Straftat, die sind Anfang dieses Jahres eingestellt worden. Also auch hier wieder Schutz der Behörden durch Kleinmachen der Fälle, durch Einzeltäter und so weiter und so fort. Die Struktur, auch das sagt Marco G. zum Beispiel ganz offen, die gibt es weiterhin. Nordkreuz ist weiterhin aktiv. Diese Struktur, bewaffnet, trainiert, ist nicht zerschlagen worden. Eine rechtsterroristische Struktur. Was übrig bleibt, sind Ermittlungen rund um Waffen und Munition. Eine große Rolle spielt dort ein Schießplatz in Güstrow, wo wirklich bundesweit, fast weltweit Eliteeinheiten von Polizei und Bundeswehr und anderen Armeen trainiert haben, bestimmte Arten des Einsatzes sozusagen und wo sich möglicherweise so eine Art Munitions Waffenverkaufsring sozusagen dann auch etabliert hat, beziehungsweise das ist sozusagen der Verdacht. Und dieser Verdacht fällt jetzt eben auf Mitglieder des MEK in Dresden. Das ist darüber auch aufgelöst worden. Die sind jetzt eben demnächst angeklagt. Da geht es um gestohlene Dienstmunition. Also so vereinzelt wird das noch juristisch geklärt, aber die großen Verfahren sind eingestellt, ohne, wie gesagt, das Netzwerk komplett ermittelt, ausgehoben, entwaffnet, ungefährlich gemacht zu haben. Und wir leben ja nun in Zeiten von massiven Naturkatastrophen. Solche Netzwerke werden da möglicherweise gefährlich. Und was wir beobachtet haben, was die Kollegen und Kolleginnen von Exif Recherche auch veröffentlicht haben, ist, dass Mitglieder von Nordkreuz an den Aufmärschen der Corona-LeugnerInnen in Rostock teilgenommen haben. Und das sind ja genau solche Aufmärsche, die stark antisemitisch auch geprägt sind, von denen aus eine rechte Terrorgefahr ausgeht, weil sie eben möglichen rechten TerroristInnen eine Rückendeckung geben. Nicht immer intentional, aber natürlich blicken diese Leute auf die Masse, die da neben ihnen steht und denken, sie würden im Volkswillen sozusagen jetzt Anschläge begehen können und das Volk vermeintlich stünde hinter ihnen. Und das ist eben eine gesellschaftliche Dynamik, die, wenn es um rechten Terror geht, sehr, sehr gefährlich ist und wo eben solche Netzwerke, die zwar bekannt, aber nicht zerschlagen wurden, eben genau gefährlich werden. Das ist die Situation, in der wir uns im Nordkreuzkomplex befinden. Und da ist es natürlich besonders gefährlich, dass jetzt ein besonders gefährliches Zeichen der Ermutigung, dass jetzt die Ermittlungen gegen Nordkreuz da eingestellt wurden, gegen diese beiden Mitglieder vom GBA eben eingestellt wurden. Besonders wichtig wird jetzt aber der Untersuchungsausschuss in Mecklenburg-Vorpommern. Es gab ja einen NSU-Untersuchungsausschuss in der letzten Legislaturperiode. Der wird jetzt wieder neu aufgesetzt und der hat seinen Untersuchungsauftrag erweitert, nämlich auf andere rechtsterroristische Bestrebungen in Mecklenburg-Vorpommern, unter anderem Nordkreuz. Also das ist die Hoffnung, dass da noch mehr Licht ins Dunkel geworfen wird, was zum Beispiel auch den ehemaligen Innenminister von Mecklenburg-Vorpommern, Lorenz Café, betrifft, der ja da auch mit drin steckt, mit einem Waffenkauf, Waffenschenkung, genau auf diesen Schießplatz in Güstrow, der so ein Mittelpunkt möglicherweise darstellt des ganzen Nordkreuz-Komplexes.